Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von der Ferienregion Meran Stadt und Land. Eine Kaiserin, die quasi als royale Influencerin einen Tourismusboom auslöste, ein Wahlweg, der nichts mit Meeressäugern, aber viel mit Wasser zu tun hat und die leckerste Schokolade der Alpen, da lehnen wir uns jetzt mal weit aus dem Fenster und wenn ihr meint, ihr kennt noch eine bessere, dann schickt sie uns doch einfach gerne. Um all das und noch sehr viel mehr geht es heute bei Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und neben mir sitzt meine Co-Hostin Silvia Tiburski, die uns von ihrer Südtirol-Reise im März all diese Geschichten mitgebracht hat und ich hoffe wohl auch Schokolade, Silvia.
Hallo, also das mit der Schokolade ist so eine Sache. Ich wollte dir welche mitbringen, habe es auch. Aber meine Kinder waren schneller.
Deine Kinder können doch nicht unsere Podcast-Souvenirs aufessen.
Ich habe aber einen guten Ersatz, was Souvenirs aus Meran betrifft. Meran in Südtirol und die Berge und Dörfer rundherum, dorthin reisen wir heute nämlich.
Na, dann bin ich gespannt. Also falls ihr hier häufiger reinhört, dann seid ihr vielleicht schon ein bisschen in Südtirol-Stimmung. Letztes Mal waren wir in den Weindörfern rund um den Kaltrer See, weiter südlich als heute. Und in unserer zweiten Folge geht es auch in Dörfer, aber auch eben in die Stadt Meran. Das mag ich total gern an dieser Gegend und eigentlich an ganz Südtirol. Du hast beides. Du hast sensationell schöne kleine Städte und jetzt heute eben Meran mit viel Kultur, tollen Geschäften und so einer auch wirklich einer Grandezza. Und dann nur wenige Minuten, teilweise wandernd oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder wie auch immer, bist du in einer völlig anderen Welt. Also dörflich, fluffige Schafe. Mhm. Wir brauchen ja immer Schafe in unseren Podcast-Folgen auf Weiden. Blonde Pferde. Hier, blond, das sind die legendären Haflinger, die stammen von hier. Ja, und dann kleine Gasthäuser mit Südtiroler Küche, also Meran, Stadt und Land. Wo fangen wir an?
Ich schlage vor auf dem Land, beziehungsweise in den Bergen. Und dann arbeiten wir uns runter in die Stadt. Fangen wir mal da an, wo man einen wirklich super Blick auf Meran hat. In der Region, Achtung, Haflingföhran Meran 2000, so heißt sie offiziell.
Wahnsinnsname. Ich hab das sofort recherchiert. Also Meran 2000 ist einfach ein Ski- und Wandergebiet, ne? Und die Zahl gibt quasi die Höhenmeter an, so weit geht's darauf oder bis so weit kannst du Skifahren. Aber das ist natürlich echt, das verspricht viel, dieser Vierfachname. Du warst in Hafling. Das liegt so gut 20 Minuten Fahrt südöstlich von Meran auf einem Hochplateau auf dem Tschöckelberg.
Auch ein guter Name.
Auch ein guter Name in knapp 1300 Metern Höhe. Wie sieht's denn da aus?
Also wirklich genau so, wie ich mir ein Südtiroler Dorf vorgestellt habe. Wenn ihr die letzte Folge über Kaltern am See und Traminen gehört habt, dann wisst ihr schon, dass diese Reise meine erste nach Südtirol ever war.
Und dass ich Silvia deshalb zu einer äußerst seltenen Spezies erklärt habe.
Also zu Hafling, ja, da gibt's auch mal moderne Architektur, aber du siehst eben auch diese weiß verputzten, teils bemalten Fassaden, bunte Fensterläden, Balkone aus Holz und dann wirklich sehr, sehr hübsch, ganz einsam auf einem Hügel steht das kleine Kirchlein St. Katrein. Und von Hafling, wo ich jetzt war, hatte ich immer so eine mega Aussicht auf Meran und auf das Tal und auf die Texelgruppe in den Ötztaler Alpen schräg gegenüber.
Ach. Ich möchte auch. Ich habe gelesen, dass es in der Nähe von Hafling in Föhran wegen genau dieser Wahnsinnsaussicht auf die Berge, die du da hast, sogar so eine Art Naturkino gibt, das Knottenkino. Mhm. Wortwörtlich, also mit Kinositzen aus Holz. Die stehen da im Freien auf einer Wiese mit so einem ganz, ganz großartigen Panoramablick auf die Ötztaler Alpen. Also die Natur als Outdoor-Kino.
Finde ich ein gutes Konzept, sehr entschleunigend. Also Naturkino hast du aber natürlich hier fast überall. Ich war gewissermaßen in einem Verzehrkino, in so einem Restaurant mit Blick auf diese wirklich grandiose Bergkulisse. Und das ist schon echt nett, ne? Du sitzt da abends nach getaner Arbeit oder Wanderung, kehrst ein und sitzt auf der Terrasse so mit Blick auf das Etschtal. Und dann isst du deine Speckknödelsuppe oder dein Hirschragout und schaust zu, wie so ganz langsam die Nacht einbricht und im Tal die Stadt mit ihren Lichtern dann so anfängt zu glitzern.
Oben leuchten die Sterne und unten schimmert Meran.
Sehr schön.
Das passt ja zu dieser doch irgendwie tatsächlich, wie ihr später hören werdet, recht glamourösen Stadt. Aber zu der kommen wir ja nachher. Jetzt wüsste ich gern, Wo warst du denn wandern, bevor du eingekehrt bist? Dafür ist gerade diese Region ja bekannt mit dem großen Ifinger. Das ist der Hausberg der Dörfer Haflinge und Schenner. Und noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Silvia war mit einem 3 Wochen alten Bänderriss unterwegs. Auf den großen Ifinger bist du dann wohl eher nicht rauf, oder?
Leider nein. Aber das wäre auch ohne Bänderriss vielleicht mit meiner Höhenangst nicht so ideal gewesen. Da musst du richtig über Klettersteige gehen, was für Leute, die schwindelfrei sind und ein bisschen mehr Bergerfahrung haben, besser geeignet ist. Und auch eher für den Sommer. Ich war ja Anfang März da, da lag noch richtig Schnee oben auf den Gipfeln.
Also, dann heute mal lieber Genuss wandern. Wo gehen wir ganz entspannt spazieren?
Ich war auf dem Wanderweg Nummer 11 zum Sulfnersee unterwegs. Das geht zum Teil durch den Wald. Nur mal so fürs Kopfkino. Der Sulfnersee ist jetzt kein Badesee wie der Kalterer See aus unserer letzten Folge, sondern viel kleiner und noch flacher. Also eher so ein langgezogener Teich mit so einer monethaften Brücke drüber. Im Sommer sollen da auch tatsächlich Seerosen wachsen und Libellen rumfliegen. Also richtig idyllisch. Und du kommst an alten Bäumen und moosbewachsenen Felsen vorbei und irgendwann zu einem Aussichtspunkt, wo man eigentlich auch solche Kinosessel aufstellen könnte. Also bester Panoramablick. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht so einen tollen Orientierungssinn habe. Und deswegen habe ich mich dann so nach der Hälfte der Wanderung verlaufen. Ich hatte so eine hübsche, aber etwas stilisierte Karte auf Papier dabei und bin dann irgendwann nach dem Sulfnersee vom Weg abgekommen. Und dann stand ich da wie Gretel allein im Wald nach Sonnenuntergang.
Und dann hast du die Bergwacht gerufen?
Ich habe die Karte weggesteckt und mich mit dem Handy zum Nachbarort navigiert und mir ein Taxi zurückgenommen. Hätte man vielleicht auch laufen können, aber ich war ja noch ein bisschen lädiert am Fuß und im Dunkeln will man dann auch diese kurvigen Bergstraßen nicht laufen.
Ja, gerade in den Bergen sollte man besser im Hellen wandern. Da sieht man ja dann auch wenigstens was.
Das ist ein großer Vorteil. Ja. Habe ich auch gemacht, gleich am nächsten Tag auf dem Wahlweg. Dafür beamen wir uns jetzt mal von Haflingen nach Westen. Der Wahlweg liegt in Marling auf der anderen Seite der Edge.
Ich muss noch mal kurz zwischenfragen. Die Haflinger. Hast du die denn wirklich gesehen?
Die waren noch nicht draußen, als ich da war. Aber auf vielen Bildern sind sie überall zu sehen. Also das Dorf scheint voll zu sein mit Haflingern.
Weil die sind ja schon sehr berühmt und so die Ikonen dieses Ortes.
Ja, und auch sehr hübsch. Also ich fand es ein bisschen schade, dass da hatte ich irgendwie Pech. Vielleicht hätte ich auch einfach länger da sein müssen und dann wären sie irgendwo aufgetaucht.
Das ist ja noch eine wichtige Info.
Auf jeden Fall für Pferdefans ein großer Ort.
So, jetzt sind wir wieder auf dem Wahlweg. Der liegt, hast du gesagt, in Marling, auf der anderen Seite der Edge. Und die Edge, das ist der Fluss, der beim Rahn nicht durch, aber vorbeifließt. Der entspringt am Reschenpass, oben an der Grenze zu Österreich und der Schweiz und fließt dann durch den Finchgau im Westen und streift etwa 80 Kilometer flussabwärts Meran. Da ist die Edge dann kein wild sprudelnder Gebirgsbach mehr, sondern schon so ein richtiger Fluss, der dann irgendwann hinter Verona in die Adria mündet. Kann man übrigens auch ganz toll mit dem Rad entdecken. Aber wir wollen jetzt wandern. Und was hat die Edge jetzt eigentlich mit deinem Wanderweg zu tun, diesem Wahlweg?
Der Wahlweg ist so ein 12, 13 Kilometer langer Wanderweg bei Marling, der an Walen entlang führt. Das sind Bewässerungskanäle, die Mönche im 18. Jahrhundert zur Bewässerung der Weinberge und Getreidefelder da angelegt haben. Und das Wasser kommt aus der Edge. Also es gibt dort keine Pumpe, die das herbringt, sondern das Wasser fließt einfach durch dieses natürliche Gefälle der Berge da durch die Region. Wird auch heute noch von Landwirten genutzt tatsächlich. Also ihr könnt es so machen wie ich. Ihr stärkt euch zum Beispiel beim Traubenwirt in Marling und wandert direkt los. Und dann kommt ihr immer mal wieder an so einem Buschenschank vorbei.
Buschenschenken. Du weißt ja, wie sehr ich Pubs liebe. Und das sind ja quasi so eine Art Outdoor-Pubs von Südtirol. Anderswo heißt das dann Straußenwirtschaft, Heuriger oder Jausenstation. Prinzip ist ja immer ähnlich. Also zum Wein bekommst du dort hausgemachte Tiroler Küche, Speck auf einem Brett oder Knödelsuppe. Aber wo genau startet man denn auf den Marlinger Wahlweg? Marling vielleicht?
Das kann man machen. Marling liegt so auf der Hälfte der Strecke und hat auch einen Wanderparkplatz. Du kannst aber auch am Einstieg des Wahlwegs in Parchins und Algund anfangen, westlich von Meran und nach Süden laufen oder umgekehrt am Ausstieg in Cherms und Lana. Bei Cherms liegt übrigens das Schloss Lebenberg, ganz in der Nähe des Wanderwegs. Da kann man also sehr gut kombinieren. Ich bin allerdings in Marling gestartet. Da führt der Weg dann sehr schön durch so schattige Kastanienwälder an Rebhängen entlang. Und dann siehst du eben die Berge wie den Hirzer und den Finger. Über den sprachen wir ja schon. Und noch mehr Rebhänge und Felder mit Apfelbäumen. Und ganz weit am Horizont erahnt man Bozen. Aber richtig gut erkennt man eben Meran mit Schloss Trautmannsdorf. Dazu kommen wir auch noch. Und du siehst so eine riesige Rennbahn, die hier in den 1930ern gebaut wurde, also eine Pferderennbahn.
Meran. Ich schlage vor, da gehen wir nach unseren Ausflügen ins Umland dann auch bald mal hin. Aber bevor wir im Tal ankommen, wollen wir euch noch die aktuelle Ausgabe von Merian vorstellen. Coverthema sind die Balearen. Wir zeigen euch sehr kreative und entspannte Seiten dieser Inselgruppe. Mallorcas Dörfer mit internationaler Strahlkraft, Palmas Kulturszene, Hotels voller Kunst. Unsere Kollegin Mila Krull hat Ibiza jenseits der Partymeilen entdeckt und sich von Formentera verzaubern lassen. Und Olaf de Hade hat auf Menorca die einzige Slowfood-Köchin besucht.
Außerdem war Olaf wieder für seinen Gourmet-Guide unterwegs, diesmal in Wien. Weitere Themen im Heft: Freiburg als perfekte Frühjahrsstadt, Hawaii, viel Neues aus dem Chiemgau und das Trendthema Set-Jetting, also Reisen zu Film- und Serienschauplätzen. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
Und jetzt auf nach Meran. Das ist mit so gut 41.000 Einwohnern eine der größeren Städte Südtirols und war bis ins 15. Jahrhundert sogar mal Hauptstadt von Tirol, das damals noch zum Habsburger Reich gehörte. Sieht oder spürt man das noch, welchen Einfluss Meran mal hatte?
Schon, also allein durch diese vielen kleinen Burgen und Schlösschen im Umland, die haben sich diverse Adlige hier bauen lassen. Und wenn du an der Passapromenade in Meran stehst, dann siehst du zum Beispiel das Schloss Tirol im Dorf Tirol, so ein bisschen oberhalb der Stadt. Das war im Mittelalter der Verwaltungssitz von ganz Tirol. Hätte ich mir auch, also im März, jetzt total gerne noch angeschaut, zumal da auch ein Sessellift von Merans Innenstadt bis ins Dorf Tirol rauffährt. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Da bist du dann ein paar Minuten oben, aber der Lift hatte Anfang März leider noch geschlossen.
Naja, und mit deinem ledierten Fuß, du bist entschuldigt, musst dann eben auch nochmal wiederkommen. Wir fahren dann das nächste Mal zusammen, wir ausführlich wandern. Aber bleiben wir doch noch ein bisschen auf dieser Promenade. Das ist ja wirklich so ein breiter Boulevard quasi mitten im Zentrum. Und der hat allein durch diesen Fluss, die Passa, schon so eine ganz besondere Atmosphäre. Die Passa, die fließt ja einmal durch oder sie rauscht vielmehr. Und die sieht anders aus als die Edge. Wirklich noch wie so ein wilder Gebirgsbach. Also mich erinnert sie ein bisschen an die Isar in meiner Heimatstadt München, nur ein bisschen kleiner.
Ja, die Leute sitzen da wie in München sehr gern am Ufer. Vor der Meraner Therme ist so ein sehr netter Ort mit einem Stück Rasen und Kiesstrand. Da spielen dann Kinder und Leute sitzen im Gras und genießen die Sonne. Und überall in der Stadt, aber vor allem um das Kurhaus herum, wachsen dann so Schirmkiefern und Palmen, riesige Zedern, Kirschbäume und Beete mit Anemonen, also diese Promenade ist echt schon fast so ein kleiner Park.
Ja, ich merke schon, die Gartenfreundin in dir ist in Meran aufgeblüht.
So sehr, ja, aus Gründen. Und das ist so schade, dass ich das Flower Festival verpasst habe. Das findet nämlich jetzt Ende April statt, hier auf der Kurpromenade. Da kannst du dann Blumenzwiebeln und Setzlinge kaufen zum Beispiel.
Da hätten wir alle profitiert, aber es ist vielleicht besser. Du sagtest ja schon in der letzten Folge, dass du mit einigem Übergepäck nach Hause gekommen bist.
Ja.
Jetzt hast du eben kurz die Therme erwähnt. Die liegt auf der anderen Seite der Passa, schräg gegenüber. Und die ist ja schon so eins der Highlights der Stadt. In den Kaltrer See bist du auf deiner Südtirolreise nicht gesprungen, aber in der Therme bist du schon mal eingetaucht, oder?
Na klar, also diesen sehr angenehmen Teil meiner Recherche habe ich mir nicht entgehen lassen. Das ist schon sehr herrlich, in diesem badewannenwarmen Wasser zu schwimmen oder sagen wir zu floaten. Denn so richtiges Sportschwimmen kannst du da nicht machen, aber du dümpelst und guckst auf dieses Bergpanorama. Und es gibt Saunen und ein Dampfbad und ein Becken mit Heilwasser. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass sich das auch schon rumgesprochen hat, wie nett es da ist in der Therme. Ich würde euch empfehlen, sehr früh hinzugehen oder sehr spät. Es kann da schon voll werden.
Naja, aber es ist halt auch ein Highlight. Auch architektonisch, muss man nochmal sagen. Der Entwurf ist von Matteo Thun, Star-Architekt aus Südtirol. Und der hat es einfach auch echt raus, das Licht und die Wahnsinnsnatur drumherum in seine Gebäude reinzuholen. Naja, und wenn es einem wirklich zu voll wird, dann krempelt man halt irgendwie die Hose hoch und badet die Waden in der Passa. Entlang dieser Lebensader lässt sich doch sicher gut die Stadt entdecken. So für einen ersten Überblick. Ich stelle mir mal vor, ich habe mir die Schuhe jetzt wieder angezogen, mir einen Kaffee oder ein Eis geholt und jetzt möchte ich so ein bisschen schlendern oder flanieren. Diese Stadt hat ja schon so was Mondänes. Also was sehen wir denn, wenn wir jetzt da so an der Passa entlang flanieren?
Also wenn du in Stimmung für was Mondänes bist, dann gehen wir zum Theater. Das ist so ein ganz toller, herrlicher Jugendstilbau. Nicht riesig, aber imposant mit seinen dicken Säulen und wunderschönem Stuck. Typischen Blumengirlanden aus dem Jugendstil. Das ist erst vor kurzem renoviert worden. Also wer sich für Kultur interessiert, besorgt euch unbedingt Karten vor eurem Urlaub. Allein um in dieses tolle Gebäude reinzukommen.
Tolle Gebäude hat Meran ja offenbar einige. Also das Kurhaus gehört auch dazu. Das liegt ein paar Minuten zu Fuß, die Passa flussaufwärts.
Mhm.
Und ist allein schon durch seine Größe echt ganz schön eindrucksvoll. In Meran gibt es nicht allzu viele wirklich große Bauten. Das macht natürlich auch was mit dem Charme der Stadt. Die ist einfach eher kleinteilig. Aber das Kurhaus gehört architektonisch schon zu den Big Playern. Ist ebenfalls im Jugendstil gebaut. Warst du drin? Wie sieht's denn von innen aus?
Traumhaft. Also ich hatte wirklich Glück, dass sie mich für meine Recherche spontan reingelassen haben. Normalerweise kann man nicht einfach reinspazieren, wenn man keine Karten für eine Veranstaltung hat. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Innen gibt es mehrere Säle, den Kursaal, über 1000 Quadratmeter groß und den Pavillon des Fleurs. Also allein dieser Kursaal, 15 Meter hohe Decken, Flügeltüren, Deckengemälde, glänzende Marmorsäulen. Das ist eine richtige Pracht. Und wenn ihr das anschauen wollt, dann besorgt euch wie beim Theater auch Karten für eine Veranstaltung. Die gibt es da immer wieder. Und es gibt Führungen auch, aber eben nicht so oft. Infos dazu verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Und was findet da so statt?
Eine ganz wilde Mischung, also vom Klassikkonzert bis zu Comedy. Jetzt gerade war zum Beispiel Bülent Ceylan da. Man kann aber auch privat einen Saal mieten, für Hochzeiten zum Beispiel. Und wenn ihr im nächsten Jahr nach Meran fahren solltet, dann schaut, ob wie jetzt im März das Farm Food Festival stattfindet. Da musst du dich zwar anmelden, aber es ist kostenlos und dann stellen da eben Bauern aus dem Umland aus. Und dann kannst du dich durch die ganze Palette der Südtiroler Küche probieren.
Es geht gleich weiter mit dieser Folge. Davor stellen wir euch aber in einem kurzen Werbeblock das Designhotel Gartner in Südtirol vor. Das ist nur ein paar Minuten von Meran im Dorf Tirol. Um hinzukommen, fahrt ihr über Serpentinen die Berge rauf und mit jeder Kurve wird der Blick weiter. Und wenn ihr dann oben seid im Designhotel Gartner mit seiner klaren, modernen Architektur, dann fühlt sich das nicht so sehr nach Anreise an, sondern eher nach Ankommen. Beim Gang durch die Räume entdeckt ihr Kunst aus europäischen Metropolen, Designermöbel und eine beeindruckende Bibliothek. Der Wellnessbereich hat einen Infinity Pool, aus der Panoramasauna und von der Dachterrasse reicht der Blick bis ins Tal. Die Küche? Mediterran, regional, mit Lust am Experiment. Ein Menü, das Freude macht. Ein Haus, das persönlich ist und genau deshalb besonders.
Wir bleiben nochmal beim Essen. An das Farm Food Festival habe ich, wie gesagt, verpasst. Aber ich habe dafür einen Shop entdeckt. Pur Südtirol heißt der.
Den kenne ich, der ist toll.
Ja, Da kannst du dich durch Südtiroler Spezialitäten futtern. Da kam übrigens auch der Speck her für die Knödel, die ich in der letzten Folge mitgebracht habe.
Ach, solche Läden liebe ich. Also Stichwort Übergepäck habe ich mit diesem Laden auch schon ordentlich verursacht.
Ach, den gibt es dann auch in anderen Orten, oder?
Den gibt es auch in Bozen.
Ah, okay.
Ja.
Da wollen wir aber heute nicht hin.
Da wollen wir heute nicht hin. Also lohnt sich auch, aber können wir ja mal mit einer anderen Podcast-Folge machen. Nein, aber pur Südtirol ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung. Und nicht nur solche Läden, sondern überhaupt Märkte. Ne? Ich würde für meinen nächsten Meran-Trip definitiv den Wochenmarkt einplanen, wo dann die ganzen Lebensmittel aus der Region verkauft werden, frisch. Aber was hast du denn so gekauft bei Pur Südtirol?
Also neben diesem Speck gibt es da auch Käse, Pasta, Polenta. Und hier habe ich auch übrigens gelernt, was Kaminwurzen sind. Ich hatte dieses Wort schon vorher auf meiner Reise irgendwo gelesen und dachte als Südtirol-Anfängerin, Kaminwurzen? What the heck? Also, weißt du, was das ist?
Nee, klar.
Klar.
Das ist eine sehr würzige Wurst, also so eine luftgetrocknete, dünne Salami.
Mhm, okay.
Ich liebe sie. Beste Wanderpower-Riegel. Also dafür sind sie ja quasi gemacht, ne? Schüttelbrot und Kaminwurzen.
Okay.
Nur halt nicht so für Vegetarier. Da gibt es aber bestimmt inzwischen auch vegane Varianten.
Bestimmt. Also ich hätte gedacht, so vom Namen her, das wäre ein Gemüse.
Ist es für manche sicher auch.
Also abgesehen von all diesen leckeren Dingen hat der Laden auch übrigens einen kleinen Restaurantteil. Da kannst du dich dann eben auch an den Tisch setzen und eine Kleinigkeit essen. Kürbissuppe gab es, als ich da war.
Und zum Nachtisch?
Da kannst du dir auch noch Schokolade kaufen.
Endlich.
Aber für Schokolade würde ich woanders hingehen. Da empfehle ich euch ganz dringend das Geschäft 58 Chocolate im Rennweg. Das ist nur 5 Minuten von hier in einer kleinen Gasse. So ganz eng, die Autos klappen da ihre Außenspiegel ein, wenn sie da durchfahren. Und da versteckt sich auf der rechten Seite ein kleines Paradies für Schokoholics wie mich und Tinka. Also eine ganz kleine, aber wirklich großartige Schokoladenmanufaktur. So ein Ein-Mann-Unternehmen, geführt von René Roman und ein ziemlich erfolgreiches.
Und da hast du die Schokolade her, die ich jetzt nicht probieren kann.
Genau, ja, es tut mir sehr leid. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Noch ein Grund für dich, nach Meran zu fahren.
Auf jeden Fall. Aber was ist denn jetzt so besonders an der Schokolade, die ich nicht probieren kann?
Die ist handgemacht, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Und ist wie gesagt ein kleiner Laden, vielleicht so 20 Quadratmeter. Und dann gibt es eben noch einen Raum im Haus gegenüber mit Lager- und Produktionsraum. Und da rödeln dann so Walzen aus Granitstein, die geschälten und gerösteten Kakaobohnen zermalmen zu so einer Fettcreme. Und aus einer Gussmaschine kommt dann die flüssige Schokolade. Die riechst du richtig schon, wenn du da reinkommst.
Ich kann es mir vorstellen, ich rieche es quasi jetzt. Wenn die Autos schon ihre Außenspiegel einklappen müssen, wie du gesagt hast, dann sind wir jetzt sicher in einem wirklich alten Teil von Meran. Also nicht mehr so in diesem ganz modernen an der Promenade. Und dann sind vielleicht auch diese berühmten Lauben nicht weit. Die gibt's ja auch in Bozen. Ne? Noch eine Gemeinsamkeit von Bozen und Meran. Das sind Straßen, in denen die Gehwege von so bogenförmigen Arkaden überdacht sind. Und dahinter verstecken sich dann viele kleine Geschäfte. Also toll für Entdecker. Und die gibt's ja hier in Meran auch.
Genau. Das ist tatsächlich nicht weit von hier. Die Laubengasse heißt auch Via Portici, wenn ihr auf der Karte sucht. Und da kann man dann wirklich total schön schlendern. Klar, da gibt es natürlich auch so ein paar Touri-Läden mit Souvenirs, aber eben auch ganz schöne alte Geschäfte, die noch innen mit so Holzkassetten verkleidet sind. Total hübsch. Die Parfümerie Zen ist zum Beispiel so ein Laden, also innenarchitektonisch so ein richtiges Schmuckstück. Aber apropos Souvenirläden, ich habe dir zwar keine Schokolade mehr mitbringen können, aber ich habe dir was anderes mitgebracht. Das hole ich mal eben raus.
Ich bin gespannt. Es raschelt. Nicht, dass deine Kinder auch das geklaut haben.
Bitte
oh,
sehr.
Oh, danke schön. Sogar mit Schleife. Das mache ich jetzt mal schnell auf, damit die Spannung nicht ins Unermessliche steigt. Ein rascheliges Tütchen. Und zum Vorschein, oh, ein Schnapsglas. Ist das ein Schnapsglas? Das lässt tief blicken. Oh, mit einem Edelweiß und Meran drauf. Wunderschön. Ich liebe solche.
Du kannst bestimmt auch Espresso draus trinken.
Ja, also ein Mini-Espresso-Shot kann ich daraus trinken. Wunderschön. Vielen Dank.
Sehr gern.
Großartig. Es bekommt einen Ehrenplatz. Und Edelweiß ist ja was ganz, ganz, ganz Besonderes. Hast du es irgendwo gesehen?
Das wächst ja eher im Hochgebirge, also leider nein. Aber also wenn du Blumen sehen willst, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mal in die Gärten von Schloss Trautmannsdorf.
Ja, und das musstest du ja auf jeden Fall, wie ich dich kenne.
Ganz dringend, ja.
Dann lass uns doch zum Schluss wirklich dahin gehen. Die Gärten und das Schloss würde ich mir auf jeden Fall angucken. Die sind ja wirklich extrem berühmt. Die liegen aber nicht wirklich im Zentrum, eher so ein bisschen am Rand. Wie kommt man da so am besten hin?
Das geht ganz gut mit dem Bus, dauert auch nur so um die 15 Minuten. Es gibt ja hier den Südtiroler Gästepass, den du von deiner Unterkunft bekommst. Und damit fährst du dann überall kostenlos Bus und Bahn, übrigens in ganz Südtirol.
Großartig. So, also wir nehmen jetzt mal den Bus zum Schloss. Aber jemand anderes ist hier einst mit einer ganz anderen, ziemlich ausufernden Entourage angereist. Kaiserin Elisabeth, die Sisi oder wie sie im Film hieß, Sissi.
Die Sissi.
Die Sissi. Die hat hier quasi den Tourismus, kann man sagen, so richtig ins Rollen gebracht. Also kurzer Abzweig in die Geschichte. Meran war schon einige Zeit vor Sissi im 19. Jahrhundert Kurstadt gewesen, weil es da einfach so eine angenehm trockene Luft und so ein mildes Klima herrscht. Aber so richtig los ging's mit einer quasi unfreiwilligen Reiseinfluencerin, eben jener Kaiserin Elisabeth. Die kam im Oktober 1870 mit ihrer Tochter hierher, mal wieder auf der Flucht vor diesem strengen Hofzeremoniell in Wien und blieb den ganzen Winter. Und das hat dann zu so einem richtigen Boom geführt. Die Zahl der Gäste hat sich in der nächsten Saison mal eben verdreifacht. Da träumen ja auch heutige Influencer von. Später kamen dann auch diverse Künstlerinnen und Künstler wie Gabriele Münter mit Wassily Kandinsky, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Franz Kafka, Richard Strauss, you name it. So, aber jetzt stehen wir vor dem Schloss und daneben liegt der große botanische Garten, dein Paradies. Mhm. Da haben wir jetzt die Qual der Wahl und wo wollen wir zuerst rein?
Natürlich zuerst in den Garten. Das ist auch ein ganz toller Ort, so mit Serpentinen, die da den Hang raufführen. Und du schraubst dich da immer höher und kommst dann durch so verschiedene Landschaftszonen. Also mit Mammutbäumen im nordamerikanischen Teil und Ginkgo im asiatischen Bereich, mit einer Orangerie, mit Zitronen- und Orangenbäumen. Da hingen wirklich ungelogen so dicke Zitronen dran, also bestimmt 10, 15 Zentimeter lang, wenn nicht größer. Und dann noch ein letzter Tipp zum Garten. Ganz oben gibt es so eine halb schwebende Aussichtsplattform, die schwankt auch tatsächlich so ein bisschen. Von dort hast du einen wirklich genialen Blick über die Stadt.
Ich weiß ja, du hast Höhenangst. Ich weiß nicht, ob du da standest, aber ich würde mich da auf jeden Fall hinstellen.
Ich stand dort, musste aber irgendwann runter.
So, dann jetzt auf ins Schloss. Wobei sich darin eigentlich gleich zwei Highlights verbergen. Einmal der historische Teil mit den Gemächern, in denen Sissi logiert hat. Und dann ein Museum über die Entwicklung des Tourismus hier in Südtirol, das Touriseum. Jetzt würden viele wahrscheinlich vor allem das Schloss sehen wollen. Aber lohnt sich dieses Museum auch?
Unbedingt. Also vor allem sollte man auch eine Führung machen, am besten mit der Leiterin des Museums. Das ist die Ruth Engel. Die kann wirklich richtig toll erzählen. Zum Beispiel, dass damals die Sissi mit 100 Pferden herkam, weil sie eben jeden Tag ein neues reiten wollte. Und hier erklärt sie euch, wie alles anfing mit dem Reisen in Südtirol.
Also in Südtirol, das ist eine sehr bewegende und lange Geschichte von den frühen Reisenden, die durch unser südliches Tirol gezogen sind und sich noch nicht für unsere Alpenwelt interessiert haben, bis hin, wo die Engländer gekommen sind, bis hin zu Jean-Jacques Rousseau, wo man eben diese Landschaft dann plötzlich in der Kunst, in der Literatur schön geschrieben hat, bis hin zur Entwicklung des Kurortes Meran, günstig gelegen für das gehobene Bürgertum, die ja damals in diesen modernen Kurbädern verweilten. Als Wintergast ist man hier gewesen und hat sich hier kuriert. Dann gehen wir weiter. Die Entdeckung der Eisenbahn, wo erstmals diese langen, aufwendigen Distanzen schrumpfen, bis hin zu den Bergen, die ja heute das Potenzial sind, die Dolomiten, die ja Gäste aus internationalen Kreisen heute anziehen, wurde dann für diesen Alpintouristen die Bergwelt eingerichtet. In Hilfe mit dem deutschen und österreichischen Alpenverein hat man das Wegnetz, die Markierungen angelegt, es wurden Schutzhütten gebaut, Bergführer ausgebildet, die diese ersten Touristen bis auf die Bergspitzen begleitet haben. Dann kommen die Kriege dazwischen, war natürlich ein Einbruch, bis hin dann in die Zeit der 1960er Jahre, wo der deutsche Gast reisen wird wie noch nie, weil er eben diese Kriegswirren verdauen wollte. Und hier machte sich eine unglaubliche Sehnsucht breit, eine Italiensehnsucht, eine Sehnsucht nach blauem Himmel, nach Leichtigkeit, nach einem guten Gläschen Chianti White, nach einem Dolce Far Niente Gefühl. Aber gleichzeitig auch die Alpenregion, beeinflusst durch Filme, wo man so Drei-Groschen-Romane als Vorlage genommen hat, sind auch viele Deutsche eben nach Südtirol gereist, mit eigenem PKW. Und die haben zwar nicht in Hotels oder Pensionen übernachtet und fanden Logis auf dem Bauernhof. Und diese Bauernhöfe wurden dann durch diese deutschen Gäste immer reicher, also zum Beispiel Hochburgen wie hier in Meran, wie Schenna oder Dorftirol. Das waren eben in den 1950er Jahren noch kleine Bergdörfer. Durch den Ausbau der Brennerautobahn gingen die Übernachtungszahlen unglaublich schnell nach oben. Im Gegensatz zu heute waren ja sogar Verkehrsstaus ein Zeichen des touristischen Fortschrittes.
Interessant, wie sich die Perspektive so geändert hat, dass die Berge anfangs eher ein lästiges Hindernis auf dem Weg zum Sehnsuchtsort Italien waren, weil sie das Reisen in der Kutsche so beschwerlich machten. Und dass die Leute dann gerade wegen der Berge gekommen sind irgendwann, so wie die Sissi. Die soll sehr sportlich gewesen sein und die war hier mit ihren Hofdamen die Berge rauf und runter unterwegs. Lass uns doch jetzt mal in die Schlossgemächer einen letzten Blick werfen und auf den Spuren von Sissi wandeln. Was sieht man dort?
Die Räume wurden noch einige Male von verschiedenen Besitzern umgebaut. Da wurden dann zum Beispiel auch Räume zu großen Sälen zusammengelegt zum Repräsentieren. Aber es ist noch immer sehr beeindruckend mit schönen floralen Tapeten, großen Kachelöfen mit bemalten Fliesen und Möbeln wie dem kaiserlichen Reisesekretär, der steht da noch. Und im Kaiserzimmer, wo Franz Josef, der sie da mal besucht hat, geschlafen hat, da hängt hinter Glas noch der originale Bademantel, den Sissi getragen hat. Also so einen hätte ich auch gern, so mit ganz dickem weißen Stoff und schönen Stickereien drauf.
Also meine Meranliste ist jetzt schon recht lang. Und ich fürchte, wir sind schon fast wieder am Ende unserer Folge. Aber damit ich dann endgültig meinen Trip planen kann, hast du noch einen letzten Tipp?
Den Tapainer Weg unbedingt. Das ist ein Spazierweg auf so eine Art Plateau, das etwas über der Innenstadt liegt, so etwa auf Kirchturmhöhe. Und da wachsen dann rechts und links auch ganz schöne Pflanzen. Falls ihr den Botanischen Garten nicht schafft, ist das eine gute Alternative. Und da hast du eben eine großartige Aussicht auf Meran.
Dann werfen wir doch von hier noch einen letzten Blick auf Meran und die Berge mit den Schlössern und Dörfern. Meran, das war wirklich schön, auch wenn ich keine Schokolade bekommen habe.
Nächstes Mal.
Und ich bin sicher, wir sehen uns bald, also ich und Meran. Wir hoffen, die Folge hat euch auch so viel Spaß gemacht. Schreibt uns gern, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder was auch immer an
podcast@merian.de.
Und wir hören uns so oder so bald wieder, am 1. Mai schon. Dann geht es zu einem Reiseziel, das man von Meran aus quasi, müsste man sich auf einen Roadtrip begeben.
Das wäre schön, oder?
Über Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Ungarn. Und dann käme man nach Bulgarien, genauer gesagt nach Albina. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.